Hallihallo, moin moin, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Wir sind Lasse und Jonas, bei uns im Podcast geht es um das große und das kleine Geld. Wir sprechen mit euch hier locker und leicht verständlich über das Thema Geldanlage und Altersvorsorge. Einmal ganz grundsätzlich über viele Begrifflichkeiten, die man da kennen sollte, die erklären wir hier. Und auf der anderen Seite schauen wir natürlich auch immer auf das marktaktuelle Geschehen. Und heute haben wir eine Folge, die eine Art Auffrischungsfolge ist, denn wir hatten die Folge 45 im Dezember 2020. Da ging es um 5 Aktien für die Ewigkeit. Wir haben 5 grundsolide Aktien einfach mal so ein bisschen analysiert und angeschaut, auch euch erklärt, warum wir diese 5 Aktien selbst im Depot haben und warum wir das vielleicht auch aus langfristiger Sicht für sinnvoll erachten. Wir wollen uns jetzt einfach mal in einem kleinen Update anschauen, wie sich diese Aktien im letzten halben Jahr entwickelt haben, wo vielleicht auch Einstiegschancen sich ergeben könnten. Viele von diesen Aktien haben sich jetzt auch in den letzten Monaten so ein bisschen konsolidierend gezeigt. Also von daher kann es vielleicht auch interessant sein, da entweder einzusteigen oder auch mal aufzustocken. Und genau, wir gehen auf aktuelle News ein, auf die aktuelle fundamentale Situation und auch auf charttechnische Aspekte, also auf Kursmarken, die da vielleicht einfach ganz interessant sind für einen Einstieg oder ein Aufstocken von Positionen. Wenn ihr diesen Podcast hört und gerne hört, dann seid das so gut und empfehlt uns vielleicht weiter an Freunde und Bekannte. Ihr könnt uns auch gerne immer eine kleine Bewertung dalassen bei Apple zum Beispiel und eine kleine Rezension dalassen, uns folgen auf den verschiedenen Podcast-Plattformen, damit ihr keine neue Folge verpasst. Oder unter promilleprozente.de könnt ihr uns auch eine kleine Spende dalassen, denn das finanziert hier unsere Arbeit und die ganze Recherche und das, was wir in diesem Podcast investieren. Also vielen, vielen Dank dafür, vielen Dank auch fürs Zuhören und nun geht's los mit einer neuen Folge. Viel Spaß! So Jonas, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Promille und Prozente. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Und wir gucken tatsächlich, wir greifen ein Thema aus, Jonas, das wir vor einem guten halben Jahr schon mal hier im Podcast hatten, nämlich 5 Aktien für die Ewigkeit. Und wir haben uns mal überlegt, das war ja damals ein schönes Potpourri an verschiedenen Titeln, verschiedene Branchen, alles sehr solide Aktien und wir wollten jetzt mal ein kleines Update wagen und mal anschauen, was jetzt in den letzten 6 Monaten passiert ist, seit wir die Aktien hier im Podcast besprochen haben und ob es gegebenenfalls aktuell oder vielleicht auch in Zukunft da noch irgendwelche Einstiegsmöglichkeiten gibt, die einigermaßen vernünftig und günstig erscheinen.
Genau, auf die Gründe, weshalb wir die Aktien aufgenommen haben, gehen wir in dieser Folge natürlich nicht ein. Für alle, die das aber interessiert und das damals nicht mitbekommen haben oder nicht mehr erinnern, denen sei nochmal die Folge 45 aus Dezember letzten Jahres wärmstens empfohlen, wo wir da die Gründe darlegen, weshalb wir da diese 5 Aktien ausgesucht haben. An dieser Stelle, an dieser schnellen, kurzen Folge soll es eben darum gehen, um eine Bestandsaufnahme und wo wir jetzt irgendwie sogenannte Schnäppchenmarken sehen, wo man aus unserer Sicht irgendwie nachkaufen, aufstocken könnte und welche potenziellen Kaufmarken wir hier im Blick haben.
Ja, genau. Dabei geht es einerseits so um die grundsätzliche, also um die Quartalszahlen zum Beispiel jetzt von den Unternehmen, um den generellen Newsflow, wie es da aktuell so steht, wie die Stimmung bei den Unternehmen ist und auch so ein bisschen um Charttechnik und natürlich auch um Saisonalität, ne? Also dass man jetzt schaut, okay, jetzt ist eh der schwache Sommer, sind wir ja eh, das haben wir ja schon in den letzten Folgen immer wieder auch betont, sowieso gerade so ein bisschen auf dem Bremspedal hier oder sind jetzt nicht unbedingt gerade heiß, dass wir wahnsinnig viele Aktien kaufen. Von daher empfiehlt es sich so oder so, dass man nicht am Dienstag nach Pfingsten direkt losrennt und da irgendwelche Order in den Markt kloppt, aber zumindest kann man sich das jetzt alles mal wieder angucken, glaube ich, und wir wollen jetzt einfach mal drauf schauen, an welchen Kursmarken es dann vielleicht sinnvoll sein kann, hier und da eine Position aufzustocken oder überhaupt generell mal einzusteigen. Fangen wir mal an mit Apple, das war damals, glaube ich, auch das erste Unternehmen, Apple braucht man jetzt ja nicht so groß erklären, sicherlich. Die Zahlen, die Quartalszahlen, die jetzt Anfang Mai, glaube ich, präsentiert wurden, Ende April, die waren ja absolut fulminant. Das waren, glaube ich, mit die stärksten Quartalszahlen überhaupt von Apple jemals, ne? Das hatten wir auch hier im Podcast besprochen, zusammen mit den anderen GAFAM-Unternehmen. Aber, und das ist interessant, die Aktie konsolidiert eigentlich seit dem All-Time-High im Januar, das war damals bei 145 Dollar, auf einem recht hohen Niveau und kann sich nicht so recht befreien und hat sich auch nach den Quartalszahlen nicht so richtig nach oben bewegt.
Da ist Apple in bester oder meinetwegen auch in schlechtester Gesellschaft mit sehr vielen Unternehmen, die hervorragende Zahlen, oft Rekordgewinne, Rekordumsätze gemeldet haben. Also aufzuzählen sei hier auch Amazon oder Facebook oder AMD, also oder Applied Materials, jetzt in der vergangenen Woche fantastische Zahlen geliefert, aber die Aktie konnte alles andere als profitieren. Also wir sehen aktuell einfach gerade im Tech-Bereich super Zahlen, Fakten wurden geschaffen, aber der Markt scheint skeptisch in die Zukunft zu sein, eher Gewinne mitgenommen aktuell. Also es ist wenig Kaufeuphorie gerade da. Wir sind einfach auf sehr hohen Niveaus und deswegen muss einen das jetzt nicht beunruhigen und jetzt irgendwie, dass Apple da hier irgendwie alleine dasteht oder dass das Apple negativ exklusiv hat. Aber ja, Tatsache ist, Zahlen sind super, auch die Aussichten bleiben weiterhin echt rosig für Apple, aber es kann durchaus sein, dass hier jetzt erstmal eine Konsolidierung eintritt von irgendwie 10-12%. Und wir haben uns einfach mal jetzt angeguckt bei Apple, wo sind denn hier Einstiegsmarken zum Nachkauf, die wir irgendwie sehen.
Ja, die Konsolidierung hat ja eigentlich schon eingesetzt oder läuft auf hohem Niveau. Das ist jetzt gar nicht so, dass es wahnsinnig groß zurückkommt, sondern das ist ähnlich wie bei Amazon oder bei anderen Tech-Aktien auch, dass eigentlich eher so eine Seitwärts-Range einnimmt, ne? Also, dass man auf der Oberseite hat man das All-Time-High bei 145 Dollar. Auf der Unterseite haben wir eigentlich so eine Art aufsteigende Trendlinie. Also wir haben ja immerhin eigentlich noch einen langfristigen Aufwärtstrend bei Apple und der ist auch nach wie vor intakt. Und diese untere Kante dieses Aufwärtstrends, also ihr könnt zum Beispiel bei Godmode Trader, könnte man, wenn ihr wollt, euch da auch mal eine Chartanalyse angucken. Da kann man auch dann visuell mal sehen, wie das da charttechnisch aussieht, also wie auch dieser Aufwärtstrend liegt. Und die untere Seite des Trendkanals wurde jetzt in den letzten 2 Wochen auch zweimal getestet. Da verläuft auch gerade die 200-Tage-Linie, also das ist die 200er-Durchschnittslinie des Kursverlaufes der letzten 200 Tage. Und das ist jetzt auch aktuell zumindest auch die Begrenzung dieses Aufwärtstrendkanals nach unten hin. Und das ist erstmal positiv zu werten, dass es also da beide Male bei beiden Tests eben gehalten hat, diese Unterstützung, und dann der Kurs auch wieder nach oben abgeprallt ist. Das ist jetzt wie so eine Art Doppelboden. Und wenn man jetzt charttechnisch von Doppelboden spricht, dann ist das auf jeden Fall eher ein positives Signal. Das ist oft eine Art Trendumkehr bzw. eine starke Unterstützung, wenn ein Tief oder eine Unterstützung zweimal getestet wurde und die dann auch gehalten hat und nicht nach unten durchbrochen wurde. Das ist also bei Apple aktuell der Fall. Nichtsdestotrotz glaube ich, auch wenn es jetzt aktuell da zumindest nach unten hin gut aussieht, nach oben hin ist auch nicht so wahnsinnig viel Potenzial, glaube ich, da, weil also die Trendstärke der Aktie ist gerade nicht sonderlich stark. Die Sommermonate, also die Saisonalität spricht dagegen, dass jetzt das plötzlich nach oben hin losläuft oder so. Und generell glaube ich auch das Sentiment, also das Momentum für Tech, die Stimmung ist einfach aktuell zumindest nicht sehr gut, wird wahrscheinlich auch noch eine Weile schlechter bleiben. Man muss das auch immer so vor dem Hintergrund, glaube ich, des letzten Jahres einfach sehen, ne? Letztes Jahr war einfach Tech das große Thema. Auch Apple hat stark überdurchschnittlich performt und es war einfach absehbar und klar, dass das jetzt nicht ewig so weitergehen kann, sondern dass 2021 einfach ein Jahr wird, wo es eben vielleicht leicht nach oben geht, aber eben sehr viel weniger stark als noch im letzten Jahr. Von daher glaube ich, also ich persönlich ist auf dem aktuellen Kursniveau für mich auf jeden Fall eine gute Einstiegsmöglichkeit. Es kann auch natürlich auch gut sein, wenn dieser Aufwärtstrend nach unten hin durchbrochen wird, also wenn der dann quasi nicht mehr gültig ist, dann kann es natürlich auch nochmal deutlich stärker nach unten gehen. Und Jonas, da hast du ein paar Schnäppchenmarken herauskristallisiert, wo man dann allerspätestens aber mit beiden Händen zugreifen sollte, wenn die Aktie da wirklich nochmal hinlaufen sollte.
Ja, keine konkrete Anlageberatung ist unsere Meinung. Wir finden, dass da Marken zum Zugreifen durchaus oder Aufstocken für uns persönlich jedenfalls liegen bei 108 Dollar, bei 92 Dollar und dann ja, sehr tief bei 80 US-Dollar. Und da kann man sich, könnt ihr euch, was weiß ich, wenn ihr bei Trade Republic seid, dann könnt ihr euch da einen Preisalarm zum Beispiel reinsetzen, dass ihr irgendwie eine Push-Nachricht bekommt, falls diese Marken, falls diese Kurse ausgelöst wurden oder ge- bzw. verkauft wurden. Ja, 108, 92 und 80 Dollar. Wer jetzt sagt, Mensch, ich will es da auf jeden Fall irgendwie erwischen auf dem Niveau, die oder der packt dann da eben entsprechend, macht Butter bei die Fische und packt da Kauflimits rein. Ja, das sei euch überlassen. Guckt euch das, ja, unbedingt sei gesagt, eigene Recherche ist wichtig und guckt euch das gern selber auch nochmal in den Chartbildern an oder lest euch da irgendwie Analysen durch und ja, vielleicht seid ihr auch schon in Apple investiert, so wie wir auch. Ja, wir bleiben da drin und sind weiter positiv. Nächste Aktie wäre dann Disney.
Ja, Disney, das war tatsächlich die Aktie, die da in der Folge, glaube ich, so ein bisschen am meisten Aufsehen erregt hat, weil am Tag, als wir sie aufgenommen haben, da war, glaube ich, irgendeine Analystenkonferenz, glaube ich, bei Disney, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und da wurden die Streaming-Zahlen von Disney Plus auch diskutiert und die sind sehr viel besser damals ausgefallen als erwartet. Und am nächsten Tag ist die Aktie, glaube ich, um 14% oder so nach oben geschossen, glaube ich, am Tag der Veröffentlichung dieser Folge, wo wir Disney halt thematisiert hatten. Und da war Disney auf jeden Fall in aller Munde. Dann ging es auch noch eine Weile weiter bergauf. Das All-Time-High wurde dann im Anfang März markiert bei 203 Dollar. Und auch da ist seitdem eine Konsolidierung eingetreten, die aber ab durchaus angemessen und gesund war, denn die Aktie ist einfach sehr heiß gelaufen in den Monaten davor. Und jetzt sind wir eigentlich auch in einem Bereich, ähnlich wie bei Apple, wo es tatsächlich interessant wird, denn die Aktie ist auf die 200-Tage-Linie gelaufen, die aktuell bei 168 Dollar verlief und da hat die Unterstützung dann eben gehalten und die Aktie ist wieder ein bisschen hochgekommen und das ist erstmal ein gutes Zeichen, aber es kann auch durchaus sein, dass es noch ein Stück weit runterkommt und rein charttechnisch betrachtet sind dann zwei Bereiche vielleicht interessant, 160 Dollar, das ist das Februar-Tief. Und bei 154 Dollar, da würde sich ein sogenanntes Gap Close ergeben. Also dieses Aufwärts-Gap, das an dem Tag, nachdem wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, im Dezember entstanden ist, das würde da geschlossen werden. Ne? Da ist ja quasi die Aktie auch über Nacht schon stark gestiegen und ist mit einem hohen Aufschlag in den Handel gestartet. Und dadurch ist eine Kurslücke entstanden nach oben, dieses Gap. Und bei 154 Dollar ungefähr würde man diese Kurslücke, die damals nach oben gerissen wurde, dann nach unten hin wieder schließen. Das passiert öfter, das muss nicht immer passieren, aber das passiert oft, dass aus charttechnischen Gründen das dann eben noch recht attraktiv erscheint und dass solche Gap-Close-Geschichten dann aber auch unterstützend wirken und dass dann wieder ein Aufstieg der Aktie machbar ist. Also von daher 154 Dollar ist sicherlich auch nochmal ein interessantes Niveau. Und dann wären wir ja wirklich auch genau da wieder, wo wir vor einem halben Jahr standen. Das zeigt auch mal wieder, dass Geduld sich auszahlt. Man muss eben steigenden Kursen nicht hinterherlaufen. Oftmals ergeben sich nach ein paar Wochen oder Monaten eben auch noch gute Einstiegsmöglichkeiten. Disney ist hier ein gutes Beispiel, dass man da nicht hätte hinterherrennen müssen, sondern man hätte einfach oder kann jetzt auch nach wie vor noch warten. Man kann entweder jetzt meines Erachtens gut einsteigen oder vielleicht sogar noch ein bisschen warten. Langfristig bin ich nach wie vor positiv für Disney gestimmt. Ne? Wir werden jetzt, glaube ich, ein sehr gutes Jahr 2021 sehen, weil natürlich das ganze Kerngeschäft von Disney wieder voll ins Laufen kommt. Natürlich das Filmgeschäft, aber vor allen Dingen die Freizeitparks etc. Und gleichzeitig das Streaming-Geschäft stark zunimmt, wobei da das Wachstum auch abnimmt. Das war auch der Grund, weswegen Disney jetzt kurzfristig in den letzten Monaten oder Wochen stärker unter Druck stand, weil da eben die Wachstumsraten beim Streaming-Geschäft nicht mehr so stark waren wie in der Pandemie. Aber auch das ist, denke ich, jetzt keine Überraschung, sondern auch erwartbar gewesen.
Ja, allgemein war ja auch das, allgemein für die Aktienmärkte gesprochen, das Corona-Jahr insofern eine gute Sache, weil sich einfach Millionen, Dutzende, Hunderte von Millionen Menschen weltweit mehr mit dem Aktienmarkt, den Kryptomärkten, ihrer Altersvorsorge mal mehr oder weniger seriös auseinandergesetzt haben, muss man auch mal gucken, ob nach der Öffnung die Leute ihre Kohle brauchen, um der gebeutelten Gastronomie wieder auf die Beine zu helfen. Natürlich aus rein egoistischen Gründen, wenn man dann wieder ausgeht und konsumiert. Muss man sehen, wie sich die massiven Kapitalzuflüsse in ETF und in die Aktienmärkte, die werden wir jetzt bis auf Weiteres erstmal nicht sehen. Möglicherweise gibt es auch eher Nettoabflüsse, was dann auch nochmal jetzt eher zumindest beruhigend auf die Aktienmärkte wirkt. Also ich glaube, dieses Jahr wird einfach wird so und so nicht annähernd so steil verlaufen, was die Kursverläufe angeht. Und wir bleiben aber natürlich dabei. Disney bleibt bei uns in den Depots. Und wir sehen dann halt eben Schnäppchenmarken bei $154, bei $140 und bei $127. Das soll es dann zu Disney auch erstmal gewesen sein.
Vielleicht ein letztes Wort. Letzte Woche war ja auch die Fusion oder die Ausgründung oder Ausgliederung von Time Warner, also von Warner bei AT&T ein Thema und die Zusammenlegung mit Discovery. Da entsteht ja halt auch ein neuer Medienkonzern, Medienmulti vor allen Dingen, aber auch Streaming-Multi. Das war ja ein großes Thema an den Börsen letzte Woche und natürlich auch ein. Das heißt, neuer Konkurrent ist natürlich auch nach wie vor oder war auch vorher schon ein Konkurrent für Disney, aber jetzt mit geballter Kraft, gerade im Streaming-Bereich, sicherlich interessant. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, Disney da stark positioniert und das dürfte eher für Netflix negativ sein oder unangenehm sein. Mal schauen. Also ich würde, wenn man jetzt Disney und Netflix nebeneinander stellt, bin ich persönlich nach wie vor der Ansicht, dass eigentlich für mich Disney einfach die interessantere oder solidere Aktie ist als Netflix. Netflix ist einfach hat nur das Streaming in Anführungsstrichen. Disney ist sehr viel breiter aufgestellt. Andere Konkurrenten wie Amazon zum Beispiel oder auch Google mit YouTube, was ja einfach super stark wächst, sind da breiter aufgestellt. YouTube ist natürlich kein klassisches Streaming-Geschäft, aber könnte sich auch ein Stück weit zumindest in die Richtung entwickeln. Von daher ja, ist Netflix da, glaube ich, stärker unter Druck als Disney zum Beispiel im Streaming-Bereich. Gut, das soll es aber gewesen sein. Stimmt, jetzt geht es weiter mit Next Era, Jonas.
Ja, NextEra, Versorger, Energieunternehmen aus den USA, ist natürlich auch im breiten Standard & Poor's 500 vertreten. Ja, ist super gelaufen, seitdem wir die Aktie da in der Folge hatten im Dezember. Steiler Anstieg und dann All-Time-High bei $87 im Januar. Und dann für uns auch überraschend der deutliche Rückgang. Lasse, du hast hier aufgeschrieben, damals Wintereinbruch in Texas, das habe ich schon gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel, aber es hat zumindest der ohnehin schon das schwierige Umfeld für Clean Tech, für sogenanntes Clean Tech eben auch verstärkt und vielleicht auch die Verwundbarkeit gezeigt. Ich glaube, das betraf vor allem die Windanlagen, ne? Von
Ja,
NextEra, ne?
genau.
Die dann aufgrund, die dann eingefroren sind.
Ja, genau. Also das hat tatsächlich zu einem deutlichen Umsatzeinbruch geführt, auch bei RWE zum Beispiel, auch bei anderen Energieversorgern. NextEra war da aber besonders stark in Texas engagiert oder ist es nach wie vor. Die Windenergieanlagen sind über Wochen nicht betrieben worden, konnten nicht betrieben werden, weil sie eingefroren waren. Und das hat einerseits natürlich kurzfristig die Aktie unter Druck gesetzt, aber auch langfristig die Risiken von erneuerbaren Energien aufgezeigt, vor allen Dingen, wenn es eben noch keine Speicherlösung im großen Maßstab gibt. Denn wenn das eben in Zukunft, wenn wir irgendwie bei 80, 90, 100% erneuerbare Energien sind, wenn das dann eben öfter mal passiert, solche Extremwetterereignisse, vielleicht auch in einem größeren Maßstab sogar und nicht nur in einem Bundesstaat meinetwegen, dann könnte das durchaus dazu führen, dass es eben flächendeckende Stromausfälle gibt. Und das ist ja nicht nur für ein Unternehmen, ein Energieversorger wie NextEra ein Problem oder für die Aktionäre, sondern vor allen Dingen natürlich auch für die Gesellschaft insgesamt. Also von daher, das ist ein großes Thema gewesen, ist jetzt wieder oder ist jetzt wieder weniger relevant natürlich. Aktie hat sich gefangen. Wurde ja auch im Zuge generell der ganzen Cleantech-Aktienkorrektur nochmal ordentlich abverkauft. Aber ich denke mal, langfristig ist das Unternehmen einfach super solide. Ist einer der größten Energieversorger weltweit. Es ist immer noch nicht natürlich vollständig im Bereich Erneuerbare unterwegs, sondern hat auch noch einige fossile Kraftwerke, vor allen Dingen Gaskraftwerke, die ja zumindest aber mal ein bisschen sauberer sind als Kohlekraftwerke. Langfristig will NextEra aber 100% erneuerbar werden und wird dadurch sicherlich jetzt auch bestärkt durch das aktuelle Momentum oder die aktuelle Politik der Biden-Administration. Da werden ja auch hunderte Milliarden in den nächsten Jahren in den USA und auch weltweit in diese ganzen Technologien fließen und davon wird NextEra, glaube ich, auch sehr stark profitieren. Also den Titel hatten wir damals drin, weil das eben als Energieversorger ein sehr, sehr solider Wert ist und der trotzdem diese Cleantech oder diese erneuerbare Energiefantasie mit drin hat, sicherlich auch vielleicht schon jetzt nachhaltiger ist als so manch anderer Energieversorger. Nichtsdestotrotz, auch die verbrennen eben noch fossile Energien. Aber es ist halt natürlich eine deutlich solidere Aktie oder weniger volatil als jetzt ein Wind- oder Solarunternehmen, ne? Und dementsprechend kann das eine durchaus gute Depotbeimischung sein und davon bin ich auch nach wie vor überzeugt. Jetzt rein charttechnisch betrachtet, ist der Bereich um die 70 Dollar ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Der hat jetzt in den letzten Monaten ist er allein dreimal getestet worden, diese Unterstützung. War aber auch im letzten Sommer schon ein wichtiger Bereich. Da ist der Kurs mehrere Monate eigentlich um die 70 Dollar geschwankt und auch Anfang 2020 gab es da schon einen Doppeltop. Also das war schon damals All-Time-High zweimal. Also damals noch ein Widerstandsbereich, der dann durchbrochen wurde und jetzt als Unterstützungsbereich dient. Es kann sein, also dass der Bereich auch nochmal angesteuert wird oder dass der Kurs sich jetzt halt ein bisschen erholt. Aber auf jeden Fall, wenn man jetzt langfristig orientiert ist, kann man, glaube ich, da meines Erachtens ohne weiteres auf dem aktuellen Niveau durchaus eine Position mal eröffnen. Was man vielleicht nicht tun sollte, wenn der Kurs jetzt unter 70 Dollar rutscht, dann sollte man kurzfristig zumindest erstmal abwarten, weil dann kann es wirklich sein, dass es erstmal ein bisschen weiter runter geht. Vielleicht zum Beispiel auf die 200-Tage-Linie, die aktuell jetzt bei 57 Dollar verläuft. Und da sollte man zumindest einfach mal abwarten, bis sich der Kurs fängt und dann eher einsteigen, als sofort in den ersten ein, zwei Tagen da irgendwie ins fallende Messer zu greifen. Aber am Ende, wie gesagt, also NextEra ist ein sehr solides Unternehmen, auch nicht unbedingt schwankungsanfällig. Da kann man langfristig betrachtet in meinen Augen nicht viel falsch machen.
Genau, außer die Windanlagen.
Ja,
außer genau. Aber wie gesagt, aber da muss man sagen, das war einfach das Momentum. Ne? NextEra wurde auch immer so ein bisschen, je nachdem wie das Narrativ, wie gerade die Story ist. Und in dem Rahmen hatte NextEra ja auch profitiert im vergangenen Jahr davon, dass es eben ein Versorger ist, der sich da auf den Weg gemacht hat, 100% neu erneuerbar zu sein und da eben auch gute Fortschritte verzeichnet hat, hat dann aber dementsprechend aufgrund dieser Story, weil die vorherrschend war, dann eben dann auch Anfang des Jahres stärker gelitten. Und Lasse hat recht, also der Bereich zwischen 57 und 67 Dollar ist dann interessant auch wieder zum gerade für langfristig Orientierte, da schön aufzustocken. Und wenn es noch tiefer geht, dann sicherlich nochmal die Marke bei 46 Dollar. Ja, guckt euch das Unternehmen natürlich mal vorher an, wenn euch das überhaupt interessiert. Und dann soll es das auch zu NextEra gewesen sein. Ja, alle Aktien, die WKN, packen wir euch in die Shownotes. Ja, wichtig, dass ihr euch da ohnehin auf die eigene Informationssuche macht, wie immer.
Genau, kommen wir zur vorletzten, nämlich Nike.
Ja, gut. Alles, Fashion, Fast Fashion, aus Umweltgesichtspunkten natürlich nicht unbedingt sicherlich nicht die beste
Jonas, nicht Aktie. So viel klicken.
Ja, sorry. Genau, Januar All-Time-High bei 147 Dollar, seitdem ist es zurückgekommen. Vorherrschend sind die Risiken, die da in Fernost lauern. Ja, Stichwort Handelskonflikt USA, China. China ist einfach ein extrem wichtiger Wachstumsmarkt für Nike, ist nach Europa der drittwichtigste Absatzmarkt. Wichtigste ist logischerweise der Heimatmarkt in den Vereinigten Staaten. Dann gab es auch noch Logistik-Trouble. Gut, hat Nike auch mit vielen anderen Konsumgüterunternehmen, die nach China verkaufen oder in China produziert haben oder aus China kaufen, gemeinsam. Aber das hat auf jeden Fall ausgebremst. Gut, die Thematik ist jetzt erstmal gegessen. Jetzt ist das politische Risiko einfach da das Größere. Das bleibt sicherlich abzuwarten. Jetzt kommt die EM, da muss man gucken. ist natürlich für Sportartikelhersteller wie Nike, wie Adidas, wie Puma, whatever, die gerade auch stark sind in der Sportart Fußball, extrem wichtiges Event, das wichtigste Event diesen Jahres logischerweise. Und da muss man gucken, wie die Umsätze dann da laufen. Wir erwarten jetzt kurzfristig keinen großartigen Boost bei der Nike-Aktie. Aktueller Kurs bei $132,66. Wir haben uns selber Schnäppchenmarken notiert bei $120, bei $105, wo es im letzten Sommer mal war und mehrfach gegengelaufen ist und dann den Durchbruch geschafft hat und eine neue Rallye geschafft hat im letzten Sommer. Also wie gesagt, $120 und $105 finden wir sehr interessant. Auch $96, weil da der Durchschnitt der letzten 200 Tage des Kurses liegt, ist auch immer eine starke Unterstützung. Wobei uns das ja zum gegenwärtigen Zeitpunkt einfach sehr, sehr, sehr weit weg erscheint. Also wer Nike jetzt interessant findet, sollte sich ja nicht nur bei $96 auf die Lauer legen, weil
das muss man auch sagen,
nicht wieder wahrscheinlich.
Genau, und diese 200-Tage-Durchschnitte steigen natürlich dann auch, ne? Also die bleiben jetzt ja nicht fest bei 96, das ist der aktuelle Status quo, aber wenn die Aktie natürlich da drüber notiert, steigt natürlich entsprechend auch dieser 200-Tage-Durchschnitt und also das halte ich auch für unrealistisch. Also ich glaube, also 120, das war das Oktober-Tief aus dem letzten Jahr, das ist sicherlich vielleicht nochmal ein Punkt, der angelaufen werden könnte. Und ich glaube, diese Seitwärts-Range, die sich da auch so jetzt ausgebildet hat, beziehungsweise dieser leicht fallende Trendkanal, Konsolidierungskanal, der wird uns wahrscheinlich noch eine Weile erhalten bleiben und irgendwann vielleicht im Herbst geht es dann Richtung neue Allzeithochs los. Aber ich glaube, auch da muss man jetzt nicht unbedingt eine Eile haben. Also ich glaube, ich rechne jetzt nicht damit, dass im Sommer jetzt ein neues Allzeithoch ansteht oder so. Ich glaube, eher mit vielleicht ein bisschen Glück kriegt man nochmal die 120 da zu Gesicht, da könnte man vielleicht nochmal zugreifen und wie gesagt, ja, $105, das waren die alten Allzeithochs aus dem letzten Jahr, auch das Doppeltop im letzten Sommer, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bereich. Wenn es nochmal richtig runtergehen sollte, ich glaube, spätestens bei 105 ist dann Feierabend da unten hin. Und das wäre ein großes Abstauerlimit, wenn man das nochmal hinbekommt.
Ja, und wie bei allen Aktien für die Ewigkeit ist ja ohnehin Geduld gefragt und Buy and Hold ist da Key.
Ganz genau. So, kommen wir zum letzten Wert und das ist Danaher, ein vielleicht eher unbekanntes Unternehmen, Jonas, aber meines Erachtens also eine meiner absoluten Lieblingsaktien, muss ich sagen. Also wirklich ein sehr solides Ding. Hat auch, ich glaube, unter denen, die wir jetzt hier genannt haben, am besten performt seit der letzten Folge da im Dezember. Alle anderen haben ja auch zwischenzeitlich sehr gut performt, sind dann aber mehr oder weniger eigentlich auf das Niveau runtergefallen wie zum Ausgang. Und dementsprechend Danaher ist, glaube ich, das Einzige, was jetzt wirklich sauber im Plus liegt. Und auch in den letzten Jahren eigentlich wirklich ein ganz, ganz kontinuierliches Wachstum verzeichnen konnte. Ich glaube, also im Schnitt der letzten 10 Jahre ist die Aktie pro Jahr durchschnittlich um 23% gestiegen. Das ist schon absolut beachtlich. Aber vielleicht ja, nochmal kurz für alle Leute, die das jetzt nicht auf dem Zettel haben, das Unternehmen, zu denen ich auch, oder zu diesen Leuten habe ich auch lange Zeit gezählt, ist jetzt auf jeden Fall kein Unternehmen aus der ersten Reihe oder was man sofort auf dem Zettel hat. Vielleicht nochmal ein paar Worte, was machen die überhaupt?
Ja, es ist ein großer Mischkonzern, eine Holding, die an vielen 100 Unternehmen beteiligt ist. Schwerpunkt ist USA und Europa. Auch in Deutschland haben sie einige Unternehmen. Medizintechnikbereich. Sie haben in Deutschland vor einigen Jahren Aufsehen erregt, weil sie dann ein sehr erfolgreiches Unternehmen aus der Zahnmedizin gekauft haben. Habe den Namen vergessen. Aber wenn man jetzt sich die Branche anguckt, Medizintechnik, auch in den letzten Jahren sehr, sehr stark performt. Na gut, was hat eigentlich nicht stark performt? Welche Branchen? Also gut, fossile Energien, Öl und so weiter, ne? Aber überall, wo Technik drin war, wo Tech drin war, war super. Und da hat sich auch Danaher eben toll aufgestellt. Ja, lest euch, guckt, hört euch noch sonst mal die Folge 45 an oder lest euch ein bisschen ein auf der Unternehmenswebsite oder auf Wikipedia. Da sind einige Unternehmen aufgezählt. zählt. Und weil wir die Folge jetzt hier auch nicht unnötig in die Länge ziehen möchten, wir finden, tolles Unternehmen. Ich meine, ja, Entwicklung letzte 10 Jahre mit Schnitt 23% per annum. Entwicklung, Performance, ja, braucht man nicht viel zu sagen. Sensationell, ehrlich gesagt. Und ja, Schnäppchenmarken, $220, $192, $170 aus unserer Sicht. Ja, die Aktie bleibt weiter im Depot, bei uns zumindest.
Tolles ja, da ist die Aktie jetzt wirklich sehr gut gelaufen, konsolidiert auch gerade leicht, aber da könnte man jetzt durchaus kurzfristig auch mal warten. Ich glaube, das ist tatsächlich, dass die Aktie ist von den 5, die wir jetzt hier genannt haben, die wirklich in den letzten 6 Monaten wahrscheinlich am stärksten gelaufen ist, ist damit auch, oder ist da dann auch zu rechnen damit, dass die eben vielleicht auch noch stärker zurückkommen wird. Bei den anderen ist das Potenzial nach unten wahrscheinlich eher begrenzt. Bei Danaher könnte man davon ausgehen, dass da noch ein bisschen mehr Luft ist. Aber ja, ich teile die Einschätzung, dass das auf jeden Fall ein sehr spannendes Unternehmen ist. Langfristig einfach echt, glaube ich, ein super solides Investment oder eine super solide Depotbeimischung einfach, weil die immer wieder hochinnovative Unternehmen aufkaufen und in dieses Netzwerk integrieren, oft auch Technologieführer, die eben vielleicht aktuell in der Krise zwar sind, aber dann eben umstrukturiert werden und auch nach diesem sogenannten Kaizen-Prinzip, nach dieser Kaizen-Management-Theorie aus Japan dann umgebaut werden und letztendlich auch in ihrem Innovationscharakter einfach noch bestärkt werden. Und es ist so ein bisschen quasi das kleine Berkshire Hathaway, ne? Also Berkshire hat ja ähnlichen Ansatz, aber auf einem ganz anderen Niveau oder ist viel, viel größer natürlich. Und Danaher ist da die kleinere Schwester, würde ich jetzt mal sagen. Oder zumindest dadurch, dass sie kleiner sind, haben sie auch die Möglichkeit, auch kleinere Unternehmen eigentlich zu kaufen. Bei Berkshire, da müsste immer direkt der Multimilliarden-Deal kommen, auch in gestandene Unternehmen. Und Danaher hat auch eigentlich eher die Möglichkeit, kleinere Unternehmen zu kaufen, die aber eben auch noch starkes Wachstum in den Folgejahren verzeichnen. Und das macht dann für mich eben auch nochmal.
Und das trotzdem dann einen Effekt aufs Gesamtportfolio hat, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel Warren Buffett und Charlie Munger für Berkshire anfangen, jetzt irgendwie Beteiligungen von für $50 Millionen, $70 Millionen, $180 Millionen hier und da mal einzugehen, irgendwie so 3-4 Dinger und die verdoppeln oder verdreifachen sich dann in relativ kurzer Zeit, dann hat das einen relativ geringen Effekt aufs Gesamtportfolio.
Ja, aber Berkshire auch nach wie vor ein Top-Investment, hat man ja auch immer wieder hier im Podcast. Man kann vielleicht noch einen letzten Satz verlieren, warum wir jetzt diese Auswahl getroffen haben. Es gibt natürlich auch 100 andere Aktien, die super solide sind und Aktien für die Ewigkeit wären, aber das war für uns einfach mal jetzt eine schöne Mischung, ne? Also was ja auch, glaube ich, wichtig ist, aus unserer Sicht zumindest wichtig ist für jedes Depot, dass man eben nicht nur Tech hat oder nicht nur eine Branche abbildet, sondern dass man wirklich verschiedenste Branchen, verschiedene Unternehmen, verschiedene ETFs natürlich auch abbildet und diese Mischung ist für uns deswegen so interessant, weil sie eben mit Apple Technologie drin hat, mit Disney eigentlich eine ganz, ganz starke Marke und Medienunternehmen, NextEra eben in diesem ganzen Energiebereich, auch erneuerbare Energien, noch ein bisschen Fantasie mit drin hat, Nike, diesen ganzen Freizeit- und im Sportbereich mit abdeckt und Danaher ja eigentlich so eine Art Beteiligungsgesellschaft, die vor allen Dingen aber auch noch im Medizin- und Medizintechnikbereich stark ist. Also das ist für uns mehr oder weniger einfach ein Beispiel. Das ist, wie gesagt, überhaupt keine Empfehlung oder sonst was, aber das ist einfach vielleicht mal so eine Art Beispiel, wie man so ein Depot auch so von der strukturell irgendwie so ein bisschen aufgliedern kann. Ne? Das kann man natürlich auch super mit ETFs machen, das ist dann vielleicht sogar noch besser. Man kann es aber auch einfach ergänzen mit bestimmten Einzeltiteln. Man könnte jetzt auch super easy mit einem Microsoft da zum Beispiel mit reinnehmen oder andere Unternehmen. Wie gesagt, es gibt hunderte Beispiele dafür. Das war jetzt einfach nur mal ein kleines Fallbeispiel, um euch mal so einen kleinen Einblick oder eine kleine Orientierung zu geben, wie sowas aussehen könnte.
Richtig. Und es ist ja auch so, dass für die meisten empfiehlt es sich ja auch, meiner Meinung nach, ausschließlich in ETF zu investieren. Warum? Weil die meisten Menschen eben nicht so viel Zeit investieren möchten in die Recherche und sich auch mit Einzelaktien nicht so wohl fühlen, weil je mehr Einzelaktien man hat, desto schwankungsintensiver ist dann auch das eigene Depot, und gerade für diese Menschen ist dann auch einfach, macht das mehr Sinn, in breit gestreute Fonds und ETF zu investieren. Aber es gibt dann doch einige, die sagen, Mensch, ich finde aber dieses ganze Thema Aktien und diese Wirtschafts-, Finanz- und Unternehmenswelt interessant und möchte einfach definitiv mich mehr damit auseinandersetzen und will einfach in Einzelaktien auch zu investiert sein. Und ja, für die ist das dann eben auch was, in Einzelaktien zu investieren, wie für uns auch, weil wir uns dann nochmal näher mit den Unternehmen auseinandersetzen, finden es aber spannend, ist für uns eine Beschäftigung, die uns Freude bereitet. Und es sei aber gesagt, die wenigsten Menschen schaffen es, den Markt bzw. die breiten Indizes zu schlagen. Auch viele professionelle Fondsmanager scheitern regelmäßig. Und vor allem, wenn man sich die langfristigen Zeithorizonte anguckt, daran, den breiten Markt zu schlagen, wie zum Beispiel einen S&P 500 oder einen Dow Jones 30. Ne, wir machen ja eh keine Anlageberatung hier, nur wie Lasse ganz richtig sagt, wenn man sich näher mit den Sachen beschäftigen möchte und Bock und Lust hat auf Einzelaktien, dann ist das mal hier so ein Beispiel für mal so eine aus unserer Sicht gut durchmischte Geschichte. Von Aktien, die sich wirklich für ein langfristiges Buy-and-Hold-Investment aus unserer Sicht eignen.
Genau, Buy and Hold ist auch primär einfach wirklich für Aktien wie die, die wir jetzt genannt haben. Ne? Also bei einem Momentum-Wert, also einem Wasserstoffwert meinetwegen oder auch vielen Technologieaktien, da muss man sehr genau hingucken, ob sich da Buy and Hold überhaupt lohnt. Also erstmal sollte man mit solchen Titeln so oder so sehr, sehr vorsichtig sein, was jetzt die Gewichtung im Depot anbelangt. Und man sollte natürlich auch immer sich darüber im Klaren sein, dass wenn eine Aktie, keine Ahnung, innerhalb von kürzester Zeit 50, 100, 200% zulegt, das ist nicht nachhaltig im Sinne von, das geht dann meistens auch sehr schnell wieder zurück. Das haben wir jetzt ja, wie gesagt, in verschiedenen Folgen zu Titeln im Cleantech, aber auch vor allem im Wasserstoffbereich dann gehabt und auch thematisiert. Solche Kursbewegungen gibt es dann zum Beispiel aber bei diesen Aktien, die wir sie eben jetzt hier hatten, natürlich auch nicht. Ne? Also bei NextEra hat man zum Beispiel gesehen, also dieser Ausschlag im Januar, da aufs All-Time-High von 87 Dollar, das war für eine Aktie wie NextEra schon sehr ungewöhnlich, diese Rallye. Und selbst wenn jetzt dann nicht dieser Wintereinbruch in Texas gekommen wäre und diese schlechte Nachrichtenlage, da wäre ich mir ziemlich sicher gewesen, dass das trotzdem korrigiert wäre. Dann halt mit einer anderen News, mit einer anderen Beweggrund, weil sowas einfach sehr ungewöhnlich ist für so einen Titel wie NextEra. Ne? Dieses Momentum, von daher, das sei eben auch nochmal gesagt, Momentum-Titel können auch immer eine schöne Beimischung im Depot sein, aber sie sollten eben eine Beimischung sein und nicht das Gros des Depots ausmachen. So, das war's von meiner Seite,
Da
Jonas.
gibt es nichts
Das
hinzuzufügen.
Wort zum
Das war's
Pfingstmontag
von
hier.
deiner Seite, das war's von unserer Seite. Ja, viel Erfolg uns allen. Viel langfristigen Erfolg, das ist entscheidend. Und ja, dieser ganze Hype, der nicht nur an den Kryptomärkten, sondern auch an den Aktienmärkten stattgefunden hat, das muss einem irgendwie gelingen, das einzuordnen, sich nicht von dieser Fear of Missing Out packen zu lassen. Das ist einfacher gesagt, als man denkt, wir werden auch immer wieder von der Fear of Missing Out gepackt. Stichwort Silbertrade vor einigen Monaten, wenigen Monaten in Sachen Reddit, wo wir da schon mit dabei sein wollten, die 30er-Kursmarke kurzfristig zu sprengen. Ja,
Genau, das
auf
passiert immer
Silber wollen wir
wieder.
jetzt nicht eingehen, aber es passiert immer wieder. Man muss sich da einfach im Griff haben und ja, einfach passive ETF-Geschichten helfen einem dabei, die Ruhe zu bewahren und wirklich langfristig Buy and Hold zu machen. Und das ist einfach auch das Wichtigste, meiner Meinung nach.
Absolut. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne hier und da bewerten auf den Podcast-Plattformen oder mal eine Rezension schreiben. Das hilft uns sehr. Ihr könnt uns auch gerne schreiben. Feedback, Fragen, Anregungen, Kritik, alles immer sehr erwünscht an fanpost@promilleprozente.de. Und unter dieser Domain, promilleprozente.de, findet ihr auch alle weiteren Infos zum Podcast. Ihr findet da alle Folgen, alle Plattformen, auf denen das zu hören ist. Und ihr habt auch da die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, entweder einmalig mit einem kleinen Betrag per Überweisung oder PayPal oder auch wiederkehrend mit so einer Art Abo, das ihr da abschließen könnt. Das hilft uns hier, die Arbeit zu finanzieren, das weiterzumachen, den Podcast weiterzuentwickeln. Und ihr kriegt als Gegenleistung auch ein paar kleine Benefits, zum Beispiel den Einblick und den Zugriff auf unser Musterdepot, wo wir einfach für Recherchezwecke oder euch den Rechercheeinstieg ein bisschen erleichtern, euch ein paar ETFs und Aktientitel da mal zusammengesammelt haben. Oder es gibt auch einen Optionsschein-Kompass, wo das ganze Wissen rund um Optionsscheine und so weiter weitergegeben wird. Also schaut euch das bei Interesse mal an. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
Bis dann. Ciao.